Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Dominik Schottner.
Wann ist ein Ort eigentlich sicher? Wenn dort kein Krieg ist oder wenn keine Naturkatastrophen drohen? Oder ist es eigentlich viel weniger und gleichzeitig doch viel mehr, nämlich dass man an diesem Ort vor bestimmten Menschen geschützt ist und einfach sein kann, wie man sein möchte? Für bestimmte Gruppen in unserer Gesellschaft sind sogenannte Safe Spaces extrem wichtig, manchmal sogar überlebenswichtig, weil es dort eben sicherer ist als anderswo. Und deshalb wird nicht nur von Safe, sondern auch von Safer Spaces gesprochen. Beides verwenden wir in dieser Ab 21 Folge und natürlich erklären wir auch, was der Unterschied ist zwischen beiden Schreibweisen. Und das tun wir im hinteren Teil der Folge mit Jana Hilger. Sie ist Philosophin und hat zu dem Thema ihre Doktorarbeit geschrieben.
Von daher würde ich jetzt so diese Aussage, naja, es braucht immer noch Safe Spaces, so pauschal vielleicht nicht unterschreiben. Aber ich würde dann eben immer im Anschluss fragen, was ist so das Modell von Safe Spaces? Ja, also der Begriff des Safe Space wird inzwischen auch benutzt in Bezug auf einen SUV. Ja, und wenn ich mir das anschaue, dann möchte ich doch ja plädieren für eine differenziertere Verwendung dieses Begriffes.
Safe Space, also ein ziemlich inflationär gebrauchter Begriff, was möglicherweise auch mit den vielen Touris zu tun hat, die einen sehr berühmten Safe Space eher als Fotomotiv sehen, das Tuntenhaus in der Kastanienallee in Prenzlauer Berg in Berlin. Bunt bemalt, mit ganz vielen Bannern und politischen Sprüchen an der Fassade steht es da seit ungefähr Anfang der 90er und ist eine Institution geworden. Die aber hat jetzt eine sehr ungewisse Zukunft, weil der bisherige Eigentümer das Haus verkauft hat. Und ob die queere Community dort weiter ein Safe Space haben wird, ja, das ist unklar. Was das Besondere an dem Haus ist und ob das Tuntenhaus möglicherweise auch an einem anderen Ort existieren kann, darüber habe ich mit Noah gesprochen, der wohnt nämlich im Tuntenhaus. Hallo.
Hallo.
Wenn du jetzt jemanden anderen erzählst, die oder der vielleicht noch nie was vom Tuntenhaus gehört hat, wie würdest du das Haus dann in wenigen Sätzen beschreiben?
Ich würde das Haus tatsächlich als ein Mehrgenerationenhaus beschreiben. Das klingt vielleicht erstmal ein bisschen überraschend, weil man sich, glaube ich, auch häufig Queers immer als so urbane, junge Menschen vorstellt mit, weiß ich nicht, freakigen Outfits und Leuten, die irgendwie gern viel unterwegs sind. Aber das Besondere an dem Haus ist, dass es auch wirklich ein Mehrgenerationenhaus ist. Das heißt, wir haben ganz viele unterschiedliche Altersgruppen da, die zusammenkommen und so eine sehr organisch funktionierende Gemeinschaft irgendwie gegründet haben.
Mhm. Du mit deinen Ende 20, bist du einer der Jüngeren?
Ja, ich bin auf jeden Fall einer der Jüngeren. Ich bin da auch sehr jung eingezogen. Ich glaube, da war ich gerade erst 20. Mhm. Also ich wohne jetzt auch schon 9 Jahre da. Und es sind nach ein paar Jahren mehr jüngere Leute dazugekommen. Aber als ich da noch eingezogen bin, war ich wirklich das Küken.
Und wie bist du auf dieses Haus aufmerksam geworden damals?
Das war voll der Zufall. Also ich bin nach Berlin gezogen aus einer anderen deutschen Stadt und habe angefangen zu studieren und habe damals einen meiner jetzigen besten Freunde kennengelernt. Mhm. Und der ist befreundet mit einem meiner jetzigen Mitbewohner. Und dann hat dieser Freund, der diesen Kontakt zum Tuntenhaus hatte, mir mal vorgeschlagen, ja, willst du da vielleicht einziehen? Die suchen gerade wen. Mhm. Und im ersten Moment dachte ich, nein, auf keinen Fall. Mhm. Ich dachte wirklich, ich passe da nicht rein, ich bin viel zu prinzessinnenhaft. Ich hatte halt voll die Vorbehalte gegen so ein linkes Hausprojekt. Ich dachte wirklich, das wäre irgendwie, da gäbe es keine Privatsphäre, es gäbe zu viele, weiß ich nicht, gemeinschaftliche Zwänge oder Pflichttermine.
Und das wäre dir alles nichts gewesen?
Was heißt nichts gewesen? Also jetzt ist es ja, ich wohne jetzt seit 9 Jahren. Ich glaube einfach, ich hatte eher so eine sehr negative Vorstellung von, wie sowas sein kann. Mhm. Ich dachte, wir würden zwangsweise jeden Tag irgendwie einen Lesekreis haben zu Marx, Kapital oder so.
Und Pläne, genau. Plenumssitzungen und
ja,
so weiter.
Hm. Also wir haben natürlich Plenumssitzungen, aber die sind ganz anders, als wie ich sie mir vorgestellt habe. Also das Interessante war sozusagen, ich hatte eigentlich total die Vorbehalte, dachte aber auch, ich bin eigentlich noch neu in Berlin, das sollte ich doch einfach mal mitnehmen und ausprobieren und hab's dann auch gemacht.
Und wieso hatte dieser Freund von dir gedacht, dass das Tuntenhaus als safer oder safe space, kommen wir gleich noch dazu, was die Unterscheidung ist, wieso das gut für dich wäre? Warst du damals unsafe, also warst du irgendwie unsicher in deinem Leben zu dem Zeitpunkt?
Also ich würde sagen, auf jeden Fall bin ich gerade in dem Alter mit einer gewissen Vorsicht durch die Stadt gegangen. Mhm. Ich bin ja eine mehrfach diskriminierte Person und das auch auf, würde ich sagen, sichtbare Art und Weise. Ich würde auch sagen, dass ich, glaube ich, mit Anfang 20 auch noch viel, also bewusst und sichtbarer tuntig aussah und das auch wirklich so embracen wollte. Das heißt, ich bin mit einer gewissen, so, ja, mit einer gewissen Vorsicht durch die Stadt gegangen und ich glaube eben, das geht ganz vielen Menschen, so gerade die mehrfach diskriminiert sind. Und ich glaube, so Häuser wie das Tuntenhaus, die verbindet man ja ganz stark mit Berlin. Ja. Also ich glaube, das ist ja auch wirklich ein Grund, warum so viele Leute wie ich sozusagen hierher ziehen. Und ich glaube, das ist eben dieser Punkt, warum mir das vorgeschlagen wurde, weil man zieht hierher, weil man genau diese Orte sucht, weil man eben weiß, nicht die ganze Stadt ist ein safer Space, aber diese Stadt hat diese Orte und die sind total wichtig für Leute wie mich. Ja.
Jetzt hast du selber gerade schon Safer Space gesagt. Es gibt auch den Begriff Safe Space, den wir jetzt vor allem hauptsächlich benutzen. Aber ihr im Tuntenhaus habt gesagt, eigentlich ist Safer Space richtiger. Sag mal, warum?
Ich glaube, man kann es ja wortwörtlich übersetzen. Safe Space würde bedeuten sicherer Ort. Safer Space zeigt irgendwie eher, dass es da so eine Abstufung gibt. Mhm. Und das heißt jetzt nicht, dass unser Haus nicht sicher ist, ganz und gar nicht. Ich glaube, das ist eigentlich eher eine relativ bescheidene Art und Weise, damit umzugehen, dass eine hundertprozentige Sicherheit wahrscheinlich auch immer utopisch ist. Mhm. Aber dieses Safer zeigt eben, da ist eine Bemühung, man bemüht sich, es soll eigentlich für alle immer sicher sein. Und ich glaube, am Ende des Tages kommt es ja auch wirklich auf diese Bemühung drauf an.
Mhm. Ja. Und ist das so?
Auf jeden Fall. Also mich überrascht es eigentlich immer wieder, wie dieser Hausfrieden bewahrt wird, trotz einer wirklich, ja, überbordenden Diversität, aber eben hinsichtlich so vieler.
Weil alle in so verschiedene Richtungen flippern oder was? Oder?
Also eigentlich ist jeder in diesem Haus ein ganz anderer Charakter. Jeder hat auch irgendwo eine andere Lebensrealität. Man hat eine gewisse Basis. Wir sind irgendwie alle queer. Mhm. Aber wie ich schon gesagt habe, altersmäßig ist es durchgemischt. Ich glaube, was vielleicht Lebenspläne angeht, ist es durchgemischt. Alle möglichen Kategorien, die es da noch gibt, sind irgendwie vertreten. Und deswegen habe ich vorhin, glaube ich, schon organisch gesagt, es funktioniert irgendwie, ohne sich zu was zwingen zu müssen. Mhm. Also es hat, ich glaube, das zeigt auch vielleicht, was Safer Space bedeutet. Also es kann eben auch bedeuten, dass sich etwas wie ein Zuhause anfühlt. Und ich glaube, wenn sich wirklich was wie ein Zuhause anfühlt, dann ist das eben auch sozusagen organisch. Ja. Also man ist einfach da und fühlt sich irgendwie geborgen.
Ja. Und das ist ja, man geht von der Kastanienallee, alle, die es nicht kennen, das ist eine sehr belebte, viele Cafés, viele Geschäfte, die Straßenbahn rattert da durch, Menschen auf Fahrrädern und Autos. Also da ist viel los, viele Touris auch. Und wenn du dann durch dieses Tor oder durch die Tür gehst, was ist dann, fällt dann so ein Unsicherheitsgefühl auch ab, weil du weißt, ach, jetzt bin ich wieder zu Hause, jetzt bin ich im Tuntenhaus?
Ja, du hast es gerade total auf den Punkt getroffen. Also ich muss dazu aber auch sagen, unser Innenhof ist wunderschön, finde ich. Ja. Also einer meiner Mitbewohner kümmert sich um den Garten dort. Der pflanzt da echt wunderschönes Gewächs und pflegt das auch irgendwie das ganze Jahr über. Ich habe dazu eine relativ kitschige Geschichte, aber ich glaube, die beschreibt das ganz gut. Also warum das wirklich irgendwie so eine Bedeutung für mich hat. Also ist wirklich eine Erfahrung von mir, dass ich halt also aus einer Situation kam, die schwierig war, die diskriminierend war, wo ich das Gefühl hatte, ich werde die ganze Zeit geothert und bin eben nicht einfach Teil von der Gemeinschaft, sondern bin irgendwie gerade übersichtbar und Leute machen mir klar, dass ich hier irgendwie nicht hingehöre. Kam also relativ fertig nach Hause und dann gehe ich halt durch dieses Tor. Und ich habe wirklich auch schon gemerkt, okay, irgendwie beruhigt sich gerade innerlich was bei mir. Ich höre irgendwie diese ganzen kleinen Vögelchen zwitschern. Das ist wirklich ein Biotop, unser Innenhof. Und als ich gerade meinen Schlüssel raushole, um diese Tür aufzuschließen, sehe ich so einen Sticker. Und da sind ja eigentlich immer ganz viele Sticker. Das ist ja typisch für solche Orte. Das heißt, ich lese die eigentlich sonst immer nicht. Aber da stand irgendwie sowas wie so, you are queer, you are safe here. Mhm. Und das war eben dieser kitschige Moment, wo ich wirklich so die Tür aufgeschlossen habe und dachte, oh. Das stimmt halt irgendwie
Ja. Jetzt hast du diesen Moment beschrieben, wo du durch das Tor gehst. Und das kann man ja auch sozusagen als Metapher sehen von Safer Spaces. Es gibt den immer wieder auch geäußerten Vorwurf, dass welche Community auch immer sich in Safer Spaces so ein bisschen abkapselt und dann eigentlich Diskussionen dadurch gar nicht erst möglich werden über die Problematiken, vor denen sie sich abkapseln. Was entgegnest du da?
Also ich kann jetzt fürs Tuntenhaus sprechen. Ja. Ich glaube, es gibt, und das ist ja auch toll an Berlin, ganz viele Orte oder Gruppen, die versuchen, Safer Spaces für verschiedene Identitäten zu kreieren. Beim Tuntenhaus ist es eben so, ich denke, ein Vorteil oder vielleicht ein Grund, warum sich dieses Haus nicht abkapselt, sondern so total stark verbunden ist mit ganz unterschiedlichen Szenen und Gruppen. Also zum Beispiel sind wir total verbunden mit dem Kiez im Prenzlauer Berg. Das heißt, wir haben eigentlich ganz viele heterosexuelle Kleinfamilien, die gern zu uns kommen. Gleichzeitig haben wir auch eine starke Verbindung mit der, sagen wir, schwulen Topografie in Berlin. Das heißt, der Kunstszene, der Ausgehszene. Wir haben aber auch Verbindungen zu verschiedenen, glaube ich, politischen Bewegungen. Also ich würde sagen, alles, was so im linksliberalen Spektrum ist, ist irgendwie auch bei uns vertreten. Und ich glaube, dadurch ist so eine richtige Abkapselung eh nicht möglich.
Was euch ja jetzt wahrscheinlich auch helfen wird bei der aktuellen Situation, das Haus ist verkauft worden schon. Was ist der Stand der Dinge? Könnt ihr bleiben oder müsst ihr euch, was nicht das erste Mal wäre in der Geschichte des Totenhauses, müsst ihr euch vielleicht einen neuen Ort suchen?
Ach, ja, ich hoffe, wir können bleiben. Ich kann das jetzt noch nicht sagen. Ich glaube, das kann keiner von uns. Was ich vielleicht sagen kann, ist, dass ich optimistisch bin. Und ich sage das jetzt auch nicht nur, um einen zweiten kitschigen Moment irgendwie in diesem Gespräch zu erzeugen, sondern eher, weil mir aufgefallen ist, dass wir total viele UnterstützerInnen haben. Und wir sind da unglaublich dankbar. Also wirklich, vielleicht Shoutout an alle, die uns bisher so stark unterstützt haben. Ich habe wirklich das Gefühl, dass die BürgerInnen von Berlin einfach dieses Haus wirklich lieben, uns da helfen. Und das mit dem Optimismus bringe ich jetzt rein, weil es mussten ja schon andere ähnliche Projekte gehen. Und ich hatte oft das Gefühl, dass es da an Optimismus gefehlt hat. Ich glaube, Leute waren von vornherein eher skeptisch und dachten, ja, jetzt hier Arbeit reinzustecken, das bringt nichts. Und ich merke irgendwie, dass es jetzt beim Tuntenhaus so ein Effort irgendwie gibt oder so einen gemeinschaftlichen Optimismus, dass Leute wirklich denken, wir haben zwar nicht mehr viel Zeit, das Ganze wird am 15. Mai entschieden, aber wir machen jetzt alles, wir, keine Ahnung, mobilisieren irgendwie ganz Berlin, wir haben uns im Haus aufgeteilt, in Pressegruppe, Social Media, die Leute, die Stände machen und
Getränke. Also ihr wollt es kaufen, das Haus? Als Haus
über eine Genossenschaft.
Über eine Genossenschaft,
Das ist der Plan.
Aber eine Community kann ja auch an einen anderen Ort ziehen. Wäre das auch für dich denkbar, dass dieser Safer Space Tuntenhaus an einem anderen Ort in Berlin neu erwacht?
Ich glaube, in der Zeit, wo das Tuntenhaus erst besetzt wurde, es gab ja auch davor schon Tuntenhäuser in Berlin, wäre das tatsächlich möglich. Das war ja so die Wendezeit, Anfang der 90er. Da waren eben diese ganzen Oststadtteile in Berlin einfach noch leerer und solche Besetzungen waren damals, glaube ich, gang und gäbe. Das ist heute natürlich nicht so. Und deswegen ist die Frage, wo sollen denn all diese Leute hin? Also ich glaube, die Gefahr ist eben ganz klar, dass diese Gemeinschaft total zersplittert wird, dass Leute, wenn sie Glück haben, selbst eine Wohnung finden oder eine Wohnsituation. Also selbst das ist ja nicht mehr einfach. Also der Wohnungsmarkt und die Zimmersituation in Berlin ist ja eine ganz andere als in den 90ern. Das heißt, ich glaube nicht, dass es realistisch ist, dass falls wir da raus müssten, dass wir dann einfach ein anderes Haus finden und als gleiche Gemeinschaft weiterleben können.
Sagt Noah, hat uns sein Herzensprojekt, sein Safer Space Tuntenhaus erklärt. Danke dir für deinen Besuch.
Gerne, danke schön.
Deutschlandfunk Nova.
Safe Space ist ein Begriff, der seit einiger Zeit sehr häufig verwendet wird. Und ich würde sagen, nicht nur eher in linken Milieus, sondern auch da, wo man es eher weniger vermuten würde. In der Werbung zum Beispiel habe ich gesehen, dass so dicke SUVs als Safe Space beworben werden, was in dem Fall natürlich nur für die Menschen gilt, die in der Karre drin sitzen und weniger für die, die daneben zum Beispiel auf dem Fahrrad fahren. Es ist also Zeit, den Safe Space mal ein bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen und zu definieren vielleicht auch. Und das machen wir mit Jana Hilger. Sie ist Philosophin und hat passenderweise zu dem Thema ihre Doktorarbeit geschrieben. Hallo Jana.
Hallo.
Gibt es denn für Safe Space so eine Art wissenschaftliche Definition oder darf da jeder und jeder eigentlich darunter verstehen, was er oder sie möchte?
Also eine strenge wissenschaftliche Definition würde ich mir jetzt nicht herausnehmen. Was mir allerdings wichtig ist in meiner Forschung und wo ich sagen würde, vielleicht darf nicht jeder darunter verstehen, was er eben möchte, ist, dass der Begriff des Safe Space eine Verbindung hat zu eher gesellschaftlichen Ausschlüssen, zu gesellschaftlichen Marginalisierungen, insofern er ja hauptsächlich genutzt wurde und entsprechende Räume eingerichtet wurden durch Menschen, die diskriminiert werden in dieser Gesellschaft.
Und wieso sagst du jetzt Safe Space und nicht Safer Space, was ich auch gelesen habe? Wo ist da der Unterschied?
Das ist eine sehr gute Frage, die ja total virulent ist. Also ich persönlich benutze den Begriff Safe Space, weil ich andeuten möchte, dass diese Räume, wie ich finde, ein großes Potenzial haben, dass sie, finde ich, häufig in ihrer Wirkung unterschätzt werden. Aber der Begriff Safer Space ist natürlich insofern korrekter, als dass er eben anzeigt, dass so diese perfekte Sicherheit nicht möglich ist, weil wir eben ja auch in einer Gesellschaft leben, die von Diskriminierung durchzogen ist. Und dementsprechend können wir auch in dieser Gesellschaft eigentlich keine Räume einrichten, die völlig frei wären von Diskriminierungen oder von Machtverhältnissen.
Also ein Safe oder Safer Space ist ein Ort, wo sich Menschen, die marginalisiert, die diskriminiert werden, die irgendwie ja möglicherweise von der Mehrheitsgesellschaft rausgepickt werden und dann sonst wie kritisch betrachtet werden oder behandelt werden, ein Ort, wo sie sich zurückziehen können, um sich sicher zu fühlen. Kann man das so fassen vielleicht?
Also ich bin ein bisschen alarmiert bei dem Begriff zurückziehen, weil ja. Es gibt solche Räume, also es gibt Räume, die sind Rückzugsräume. Man muss wahrscheinlich auch dazu sagen, es gibt sehr viele unterschiedliche Modelle von Safe Spaces oder Safer Spaces. Das ist zum Beispiel wahrscheinlich der Hauptpunkt meiner Forschung oder die Haupterkenntnis meiner Arbeit, dass es den Safe Space eigentlich überhaupt nicht gibt. Und es gibt aber, also wie gesagt, es gibt Räume, die sind eher Rückzugsräume. Es gibt aber eben auch Räume, die eher so ganz stark den Anspruch hatten, in diese Gesellschaft hinauszuwirken oder Effekte zu haben, nicht nur für die Menschen, die in diesen Räumen zusammenkommen, zum Beispiel nur Frauen oder nur queere Personen oder nur schwarze Personen, sondern die gesagt haben, wir möchten sozusagen das, was wir hier drin entwickeln, auch einsetzen, um die Gesellschaft als Ganzes zu verändern und vielleicht auch in die Richtung, dass es diese Räume dann irgendwann auch gar nicht mehr braucht.
Mhm. Jetzt nimmst du mir natürlich eine Frage von ganz zum Schluss schon vorweg. Kommen wir gleich nochmal zu, würde ich sagen. Seit wann gibt es denn dieses Konzept eigentlich?
Ja, wie gesagt, wenn wir sagen, es gibt den Safe Space nicht, dann ist es natürlich schwierig, diese Frage definitiv zu beantworten. Aber was ich in meiner Forschung gemacht habe, das ist eben eine Geschichte von Safe Spaces zu verfolgen. Und diese Geschichte beginnt in den USA und sie beginnt in den 50er Jahren, in den frühen 50er Jahren, also nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Das heißt, es ist eigentlich ein sehr altes Konzept und sie beginnt in so schwulen und lesbischen Bars. Also zu der Zeit war Homosexualität, war ja kriminalisiert. Und deswegen ja, gab es dann eben erstaunlicherweise auch in Kleinstädten diese Bars, die so halb untergründig waren, halb im Underground sozusagen und wo sich dann eben gleichgeschlechtlich begehrende Menschen getroffen haben.
Weil sie wussten, dort kommt niemand rein, der ihnen was Böses will, ganz platt gesprochen.
Da kamen ganz häufig Leute rein, die ihnen was Böses wollten.
Ja.
Also die wurden ganz häufig hochgenommen von der Polizei und gleichzeitig, also diese Bars haben halt Schutzgelder bezahlt. Häufig. Also es war da halt Bestechung im Spiel und deswegen konnten die relativ sicher sein.
Aber
eben nicht komplett sicher.
Aber inwiefern ziehst du dann eine Linie von diesen Safe Spaces damals und zu denen heute?
Ja, die Linie ist sehr schwierig, also weil es eben ganz, ganz viele Brüche und Veränderungen gibt in dieser Geschichte, wo man eben wieder erkennen kann, dass es den Safe Space einfach nicht gibt. Und es ist eine sehr schwierige Entwicklungslinie, also weil es gab diese Bars, das waren ja so sehr physische Orte, ja, also wirklich so Räumlichkeiten, wo man hinging. Und dann gab es in den 1970er Jahren so Kleingruppen. Und die Linie damals war so ein bisschen zu sagen, ah, diese Bars, die waren so unpolitisch, ja, das war so subkulturell, das war irgendwie so ein bisschen Closet, Versteck, ja. Wir wollen uns nicht mehr verstecken, wir wollen rausgehen, wir wollen politische Arbeit leisten und wir wollen eben die Gesellschaft verändern. Und dann entstanden eben im Rahmen der Frauenbewegung, so Frauenkleingruppen, die haben sich dann teilweise gefunden über so Supermarktaushänge oder einfach in der Nachbarschaft oder ähnliches. Und es entstanden eben auch im Rahmen der Schwulen- und Lesbenbewegung Kleingruppen, wo sich dann eben gleichgeschlechtlich begehrende Männer oder Frauen getroffen haben. Und die haben sich dann über ihre Erfahrungen ausgetauscht und die haben versucht auszuloten, ja, wie ist das eigentlich so als Frau in dieser Gesellschaft oder wie ist es als schwuler Mann in dieser Gesellschaft? Welche Erfahrungen teilen wir? Was bedeutet das für diese Gesellschaft? Was lernen wir daraus über das Patriarchat oder über das heteronormative Patriarchat? Oder es gab solche Gruppen auch dezidiert im schwarzen Feminismus, ja, die sich dann eben mit Diskriminierung entlang von Klasse und Rassifizierungen und Geschlecht auseinandergesetzt haben. Und dann in den 1980er und 90er Jahren wurden diese sehr bewegungspolitischen Gruppen wurden so verstetigt, die wurden institutionalisiert. Also es gab dann auf einmal Frauencafés, es gab Frauenbuchläden, es gab Frauenfestivals, also diese ganzen, ja, wieder sehr physischen Räume, die eben nur offen waren für Frauen, wobei der Begriff Frau da wahnsinnig eng gedacht wurde, nämlich, also eigentlich waren sie nur offen für Cis-Frauen.
Wenn man da tiefer einsteigen möchte, kann man ja gerne deine Doktorarbeit zu dem Thema lesen. Die ist ja auch erschienen inzwischen. Aber wo ist heute der Safe Space? Also welche von den alten Elementen gibt es heute noch und welche Gruppen benutzen dieses Konzept vor allem für sich?
Ich glaube, man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie so Schichten von so einem Boden. Das setzt sich alles so übereinander ab, glaube ich. Also wir haben natürlich immer noch so sehr subkulturelle Räume. Wir haben queere Bars, wo man jetzt vielleicht sagen könnte, dass das Safe Spaces sind oder Safer Spaces oder die teilweise den Anspruch haben, das zu sein. Und dann gibt es aber eben auch Gruppen, die eher so diesen Ansatz von Erfahrungsaustausch, Veränderung am eigenen Leib, Veränderung der Gesellschaft leben.
Du hattest vorhin ein bisschen alarmiert war, glaube ich, deine Wortwahl reagiert, als ich gesagt habe, Gruppen ziehen sich zurück. Das ist ja ein Vorwurf, der immer wieder mal auch gebracht wird, meistens aus einer eher konservativen Ecke, dass in Safe Spaces sich Gruppen finden und eigentlich sich abkapseln und dann die notwendige Diskussion dadurch gar nicht mehr möglich wäre. Ich zitiere hier an der Stelle. Was entgegnest du darauf?
Ich finde diesen Vorwurf sehr absurd und ich glaube, er kommt von Leuten, die vielleicht tatsächlich in ihrem Leben in der Lage sind, Konflikten aus dem Weg zu gehen oder die vielleicht nicht so tagtäglich konfrontiert sind mit Gewalt oder mit seltsamen Blicken oder mit Diskriminierung oder Ähnlichem. Ich glaube, man muss sich vorstellen, es gibt Leute, die gehen auf die Straße und dann werden sie sofort angestarrt oder es wird ihnen hinterhergerufen oder sie erfahren eine Art von verbaler oder vielleicht auch körperlicher Gewalt. Und dann zu sagen, die ziehen sich halt zurück in ihre Räume, das finde ich, ignoriert diese Lebensrealität, die immer schon geprägt ist von Konflikt und von Gewalt. So. Ich glaube, was man auch sagen muss, ist, die Frage ist ja, ziehen sich Leute freiwillig zurück oder werden sie auch in diese Räume gedrängt, weil eigentlich eine Mehrheitsgesellschaft immer noch nicht viel von ihnen wissen möchte.
Und du würdest sagen, 2024 sind Safe Spaces oder Safer Spaces, egal welchem Wording man jetzt irgendwie anhängt, sind auch immer noch notwendig, weil so weit ist die Gesellschaft einfach noch nicht, dass es die nicht mehr braucht, die Räume.
Ja, ich würde stark differenzieren. Also ich denke, dass so diese Art von Entlastung, die Safer Spaces bringen können oder Safe Spaces, dass die sehr wichtig ist, einfach so für die Regeneration, einfach nur um platt gesagt, wieder klarzukommen auf diese Welt, um einfach mal ein bisschen Ruhe zu haben. Ich glaube, das ist sehr wichtig und gleichzeitig würde ich persönlich mir wünschen, dass so dieser gesellschaftskritische Aspekt weiterhin mitgeführt wird. Und das wird er ja auch in vielen Räumen. Und ich glaube, was auch wichtig ist, wenn wir über Safe Spaces der Gegenwart reden, ist, dass, wenn wir uns die Geschichte anschauen von Safe Spaces, die ist durchzogen von Ausschlüssen. Und es werden immer die gleichen Menschen ausgeschlossen, nämlich Transmenschen oder genderdeviante Menschen und oder Personen of Color. Und ich glaube, das ist immer noch enorm wichtig. Ja, es gibt immer noch zum Beispiel in der queeren Szene Diskussionen darüber, was ist eigentlich mit unserem Rassismus oder derartiges. Und das sind Themen, die, glaube ich, immer noch wichtig sind. Von daher würde ich jetzt so diese Aussage, es braucht immer noch Safe Spaces, so pauschal vielleicht nicht unterschreiben.
Du hast gerade gesagt, ich würde die Aussage, es braucht Safe Spaces, nicht unterschreiben.
Ich würde sie pauschal nicht unterschreiben.
Nicht pauschal nicht unterschreiben.
Auf eine gewisse Weise würde ich sie unterschreiben, aber ich würde dann eben immer im Anschluss fragen, was ist so das Modell von Safe Spaces? Was genau passiert da? Und ich würde immer fragen, oder anders formuliert, ich meine, du hast es am Anfang gesagt, der Begriff des Safe Space wird inzwischen auch benutzt in Bezug auf einen SUV, oder er wird benutzt, ich habe neulich gegoogelt, es gibt eine Räucherstäbchen-Art-Marke, die Safe Space heißt, und wenn ich mir das anschaue, dann möchte ich doch plädieren für eine differenziertere Verwendung dieses Begriffes. Und ich würde sagen, also SUVs braucht es jetzt definitiv nicht.
Sagt Jana Hilger. Philosophin hat uns ein bisschen was zur Begriffsgenese von Safe Space erzählt. Mehr könnt ihr nachlesen in ihrer Doktorarbeit. Die wie genau heißt, Jana?
Safe Space, Sorge und Kritik nach Michel Foucault und Yves Sedgwick.
Vielen herzlichen Dank.
Danke dir.
Jetzt wisst ihr also, was ein Safe Space oder auch ein Safer Space ist, wo der Begriff herkommt und wer da möglicherweise kein Claim drauf hat. Wenn ihr eine Geschichte dazu habt, die ihr gerne loswerden wollt, meldet euch bei uns per Mail oder per WhatsApp, Text oder Sprachnachricht. Die Kontaktdaten findet ihr wie immer bei uns in den Shownotes direkt unter diesem Podcast. Ich bin Dominik Schottner. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und geschmeidig. Ciao.
Deutschlandfunk Nova ab 21 auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova ab 21.